The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 11. November.
Ich möchte in Zukunft den Kopf wieder frei haben für die Dinge, mit denen ich dem BSW wirklich helfen kann, wo meine Stärken liegen. Wir sind immer noch eine sehr, sehr junge Partei. Und nach dem Start und nach den großen Wahlerfolgen im ersten Jahr, diese Wahlerfolge verdanken wir auch einem programmatischen und politischen Profil, das in unserem Gründungsmanifest verankert ist und das viele Menschen natürlich auch mit meinem Namen verbunden haben.
So Sarah Wagenknecht gestern in Berlin, wo sie bekannt gegeben hat, dass sie nicht mehr Vorsitzende der Partei sein will, die nach ihr benannt ist. Ihre Stärken sieht Wagenknecht nicht im Management und Organisatorischem, sondern im Programmatischen. Sie will künftig eine innerparteiliche Grundwertekommission aufbauen und leiten. Ein vollständiger Rückzug ist das nicht, aber das Konstrukt ist doch ein fragliches. Wer wird die Partei in Zukunft führen? Die Vorsitzenden oder Wagenknecht als Chefin fürs Programmatische? Während das BSW um seine Bedeutung kämpft, ist die Linkspartei im Aufwind. Eben jene Partei, die Wagenknecht und Co. verlassen hatten, um ihr Bündnis zu gründen. Es ist nicht ohne Ironie, dass ihr Abgang den Erfolg der Linken erst möglich gemacht hat. Als wenige Wochen vor der Bundestagswahl die CDU für eine Migrationswende bereit war, im Bundestag die Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen, da konnte sich die Linke als antifaschistisches Bollwerk mit Heidi Reicheneck als Frontfrau inszenieren. Was sich dann mit einem Wahlergebnis von fast 9% auszahlte. Wären Wagenknecht und ihre Leute noch Teil der Fraktion gewesen, wäre das unmöglich gewesen. Denn statt Heidi Mania hätte es einen veritablen Richtungsstreit gegeben, da die Wagenknechte sich in der Migrationspolitik nah bei der Union sehen. Anders als die Linke ist das BSW nun nicht mehr im Bundestag vertreten, aber so Wagenknecht.
Viele Parteien-Neugründungen zerlegen sich in dieser Zeit. Wir haben sie gemeistert.
Das ist eine Klitterung der noch jungen und jüngsten BSW-Geschichte. Es war Wagenknecht selbst, die in Thüringen gegen eine Regierungsbeteiligung opponierte und es auf einen offenen Machtkampf mit der dortigen Spitzenkandidatin Katja Wolf ankommen ließ. Und derzeit droht der BSW-Landesverband in Sachsen-Anhalt wegen interner Streitigkeiten auseinanderzubrechen, wo doch 2026 eine Landtagswahl stattfindet. Momentan liegt dort das BSW, das im vergangenen Jahr bei Wahlen in Ostdeutschland noch zweistellig wurde, knapp über der 5%-Hürde. Wagenknechts Plan, ihre Partei wie eine Kommandozentrale zu führen, der ist also nicht aufgegangen. Und sollte sie das mit Parteimanagement und Organisation gemeint haben, dann hat es sich tatsächlich nicht als ihre Stärke erwiesen. Aber Sarah Wagenknecht ist eine Wiederkehrerin. Sie folgt dem Trude-Heer-Prinzip, niemals geht man so ganz. Das BSW hat eine Überprüfung des Bundestagswahlergebnisses beantragt, denn ihm fehlten am Ende nur rund 9000 Stimmen für einen Einzug ins Parlament. Eine Entscheidung des Wahlprüfausschusses des Bundestags, die soll es spätestens im Dezember geben. Sollte die negativ ausfallen, will das BSW vors Bundesverfassungsgericht ziehen.
Wenn wir, was ich erwarte, bei einer korrekten Neuauszählung in den Bundestag einziehen, freue ich mich schon jetzt darauf, als Fraktionschefin für unsere Politik weiter arbeiten zu können, mich engagieren zu können.
In Wagenknechts Entscheidung, den Parteivorsitz abzugeben, ist also beides angelegt. Ein endgültiger Rückzug, wenn der Erfolg der Partei ausbleibt, oder eben eine Rückkehr auf die bundespolitische Bühne. Es wird sich zeigen, ob BSW für Wagenknecht bedeutet, bin schon mal weg, oder ob BSW heißt, bin schon wieder da. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Steffen Krach von der SPD will regierender Bürgermeister von Berlin werden. Zum Eklat von Neukölln, wo der bundesweit bekannte SPD-Bezirksbürgermeister Martin Hickel entnervt hinschmeißt wegen linker Kritik an seiner Anti-Clan-Politik, sagt Krach:
Ich hätte nicht so entschieden wie er.
Anne Schwedt an der Wall Street weiß, was in Warren Buffetts jüngsten Brief an die Anleger steht. Außerdem gedenken wir einem der beliebtesten Getränke der Welt und wir gratulieren Friedrich Merz zum 70. Berlin-Neukölln, sagenumwobener Bezirk in der Hauptstadt. Ein sogenannter Problemkiez, wenn man den 1001 TV-Dokumentationen glaubt, die millionenfach geklickt werden bei YouTube. Clankriminalität und Antisemitismus, dafür ist Neukölln über die Berliner Grenzen hinaus bekannt.
Prostitution, Waffenhandel, Geldwäsche.
Alles außerhalb des Stammes ist Feindesland.
Sie haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Deutschen Angst haben und dass man mit dieser Angst auch sehr viel Geld verdient.
Und wenn eine Frau sich daran nicht hält, da gibt es keine Gnade.
Einer, der das Problem der organisierten Kriminalität nicht nur benennt, sondern offensiv bekämpft, das ist Martin Hickel, Bezirksbürgermeister von Neukölln. Was von den Wählern gutiert wird, wird allerdings von den Linken in der eigenen Partei kritisiert. Ihrer Ansicht nach unterstützt Hickel mit seiner Anti-Clan-Politik antimuslimischen Rassismus. Und nun kam es zum Fiasko. Für eine erneute Kandidatur als Bezirksbürgermeister für Neukölln bekam der eigentlich erfolgreiche Hickel von seiner Neukölln-SPD nur 68,5%. Er zog daraufhin die Reißleine und kandidiert nun gar nicht. Das sorgt bundesweit für Schlagzeilen und in der SPD überregional für Kopfschütteln. Auch bei Steffen Krach. Als Spitzenkandidat der SPD soll er die Berliner Sozialdemokratie bei der Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr zu alter Stärke führen. Was er zu den Vorgängen in Neukölln sagt, das hören Sie jetzt. Herzlich willkommen, Steffen Krach.
Vielen Dank.
Herr Krach, in der Berliner SPD gibt es, vorsichtig formuliert, gegensätzliche Vorstellungen, wie die Partei sein soll. Und das hat am Wochenende der Neuköllner Bürgermeister Martin Hickel, der ja zugleich Landesvorsitzender ist, zu spüren bekommen. Ihm ist vom linken Flügel vorgeworfen worden, zu häufig medienwirksam bei Einsätzen gegen kriminelle Clans aufzutreten. Und er würde den Begriff antimuslimischer Rassismus nicht benutzen. Herr Krach, mal ganz ehrlich, haben die Genossen noch alle Tassen im Schrank?
Na, erstmal haben ihn ja 7 von 10 Genossinnen und Genossen gewählt. Also er hat ja rund 70% bei der Aufstellung. Er hat sich dann dafür entschieden, diese Wahl nicht anzunehmen. Ich bedauere das, weil ich finde, er ist ja auch noch einige Monate ein guter Bezirksbürgermeister für Neukölln. Aber es ist seine persönliche Entscheidung. Ich hätte sie anders getroffen.
Sie reden jetzt über die Entscheidung, die Herr Hickel getroffen hat. Ich möchte mit Ihnen aber darüber reden, was ihm vorgeworfen worden ist. Können Sie das mal erklären? Also da gibt es einen Bürgermeister, der das Thema Clankriminalität, die offensichtlich ein Problem in diesem Bezirk ist, nicht nur benennt, sondern bekämpft. Und das wird ihm dann von den eigenen Leuten vorgeworfen?
Also ich war selber nicht bei der Kreisdelegiertenkonferenz, deswegen kenne ich die Vorwürfe nicht im Detail. Aber ich sage ganz klar, dass wir natürlich für die Sicherheit hier in dieser Stadt sorgen müssen. Und ich finde, dass Martin Hickel da als Bezirksbürgermeister gute Arbeit geleistet hat und auch konsequent gegen Kriminalität vorgegangen ist. Und von daher unterstütze ich diesen Kurs. Man kann sicherlich über die ein oder andere Wortwahl, kann man unterschiedliche Auffassungen sein. Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, wie sowas genannt wird. Wir müssen für Sicherheit und Ordnung in dieser Stadt sorgen. Das macht im Übrigen auch eine sozialdemokratische Innensenatorin hier in dieser Stadt und auch einige Bezirksbürgermeister. Und Martin Hickel war einer davon, der das sehr konsequent gemacht hat.
Und das ist ihm aber, wie gesagt, von den eigenen Leuten vorgeworfen. Wie erklären Sie dem Wähler so etwas auch? Weil der Wähler scheint ja sehr zufrieden mit der Arbeit von Martin Hickel gewesen zu sein. Er ist einer von 2 Bürgermeistern, die SPD-Bürgermeistern, die es noch in Berlin gibt.
Genau, ich hoffe, das werden noch mehr dann bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl. Aber auch da nochmal, 70% der Neuköllner SPD haben ja diesen Kurs unterstützt und haben auch den Kurs von Martin Hickel unterstützt. Und von daher kann man nicht davon sprechen, dass die übergroße Mehrheit der SPD Neukölln seine Politik nicht teilt, sondern es gab diese Unterstützung. Es hat ihm nicht ausgereicht. Er hätte sich ein besseres Ergebnis gewünscht. Das muss ich zur Kenntnis nehmen. Ich hätte nicht so entschieden wie er.
Er hat ja argumentiert, er hatte keinen Gegenkandidaten, er hat exakt 68,5% bekommen und hat argumentiert, für einen Wahlkampf braucht es Geschlossenheit. Und diese Geschlossenheit findet er nicht in seiner Partei wieder. Jetzt, wenn ich Ihnen zuhöre, finden Sie, dass sich Martin Hickel da ein bisschen zu sehr anstellt?
Ach, ich will gar nicht darüber sprechen, ob sich jemand zu sehr anstellt. Aber ich glaube, wir müssen in einer Demokratie auch damit leben, dass es andere Auffassungen gibt und dass wir wegkommen davon, dass nur Ergebnisse bei einem Parteitag von 80, 85 oder 90% gute Ergebnisse sind. Auch 70% oder 68,5% ist eine deutliche Mehrheit für diesen Kurs. Das heißt, die SPD in Neukölln hätte sich auch gewünscht, wieder mit Martin Hickel in diese Wahl zu gehen. Das wird jetzt so nicht kommen. Ich bedauere das.
Aber die Angriffe gegen ihn, wie Sie sagen, für eine richtige Politik, wenn man da nicht die Unterstützung von einem großen, großen Teil der eigenen Leute hat, wie soll man so eine Politik dann verkaufen?
Ja, wir machen ja auch nicht nur Politik für die eigene Partei. Und Sie haben es ja selber gerade gesagt, Martin Hickel hatte eine große Sympathie in Neukölln von vielen Menschen, die ihn unterstützen und auch über Neukölln hinaus. Und das ist doch das Zentrale, dass man dafür eine Unterstützung bekommt, dass der Kurs fortgesetzt werden soll. Und ich hätte mir gewünscht, dass man dafür dann auch in die Wahl zieht und wieder für eine Mehrheit sorgt für die SPD Neukölln. Ob das jetzt mit 70% Rückenwind von der eigenen Partei ist oder 85, das ist für mich aus meiner Sicht nicht entscheidend. Und mir sind auch die Worte, die gewählt werden, nicht entscheidend. Es geht um Kriminalität, das kann man so oder so benennen. Und diese Kriminalität müssen wir bekämpfen an allen Orten. Natürlich nicht nur in Neukölln, sondern auch in anderen Bezirken. Es gibt Kriminalität in dieser Stadt, wie in anderen Großstädten in Europa auch. Und das ist unsere Aufgabe als Politik, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen hier in dieser Stadt sicher fühlen.
Aber für Sie macht es den Wahlkampf ja nicht leichter, wenn Sie eine Person wie Martin Hickel verlieren. Also ich erinnere an die vor kurzem stattgefundenen Kommunalwahlen in NRW. Dort haben die SPD-Kandidaten gewonnen, die einen klaren, kritischen Migrations- und Asylkurs gefahren haben. Zum Beispiel Sören Link in Duisburg. Was für eine Lehre ziehen Sie da für Ihren Wahlkampf?
Also erstmal, ich stehe als Spitzenkandidat auch dafür, dass wir hier sicher, dass wir hier Sicherheit haben, dass wir Ordnung haben, dass sich wirklich alle diejenigen, die hier in Berlin, die sich hier wohlfühlen, dass die sich aber auch an ihre Regeln halten. Das ist unsere Aufgabe als Politik, dass sich die Menschen an Regeln halten und dass wir als Politik dafür sorgen, dass wir diese Regeln auch umsetzen. Dafür stand Martin Hickel, in Zukunft leider nicht mehr, aber ich als Spitzenkandidat der SPD stehe dafür. Und das ist die Entscheidung, die am 20. September 2026 getroffen werden muss.
Jetzt gibt es aber auch nichts drum herum zu reden. Geschlossen ist Ihre Partei ja nicht. Und so etwas hat ja auch eine Außenwirkung, wenn Sie sagen, es sei kein großer Teil der Partei, aber dennoch ein entscheidender Teil der Partei, diesen Kurs nicht mitgeht und da offenbar eine andere Migrationspolitik will, noch nicht mal bereit ist, die Bekämpfung von Clankriminalität gutzuheißen. Wie wollen Sie das zusammenkriegen, dass Sie als Partei nach außen auch tatsächlich einheitlich auftreten?
Also ich würde mich jetzt hier auch nicht hinsetzen und sagen, dass es ein guter Tag für die SPD am letzten Samstag war. Das definitiv nicht. Ich habe mich auch geärgert. Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir wieder mit Martin Hickel in die Wahl gehen und möglichst auch mit der Geschlossenheit, die er sich gewünscht hat. Aber ich kann nur sagen, dass wir hier in Berlin eine Innensenatorin haben, die genau in diesem Bereich tätig ist, die, glaube ich, auch viel geleistet hat im Bereich der inneren Sicherheit. Ich will nur daran erinnern, die erfolgreichsten Innensenatoren hier in Berlin, von Erhard Körting, jetzt Iris Spranger, Andreas Geis, das waren immer Sozialdemokraten. Ich glaube, Frank Henkel hat eine deutlich schlechtere Bilanz als CDU-Innensenator hier in Berlin. Und von daher, das ist ein ursozialdemokratisches Thema. Da geht es nicht um links oder konservativ, sondern es geht um Sicherheit und Ordnung auf unseren Straßen. Das ist unsere Aufgabe als Politik, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen hier frei bewegen können, dass sie sich sicher bewegen können. Das gilt für Jüdinnen und Juden, das gilt für Muslime, das gilt für queere Personen. Und wir müssen im Jahr 2025 feststellen, dass es Orte gibt, wo diese Personengruppen und vielleicht auch noch einige andere sich nicht sicher fühlen. Und deswegen müssen wir dafür was tun, dass sich das wieder ändert, dass wir hier Sicherheit haben und daran arbeiten wir. Und ich stehe auch dafür als Spitzenkandidat der SPD. Darauf können sich die Berlinerinnen und Berliner verlassen.
Die Frage ist, wer sagt es dem linken Flügel Ihrer Partei?
Ich.
Großartig. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Krach.
Wunderbar, vielen Dank.
Alle reden von KI. Bei uns aber lernen Sie, wie es geht. Am 4. Dezember steigt in München das Pioneer Bootcamp Best of AI. Sie lernen alles über KI-Agenten und wie sie künstliche Intelligenz nutzen für ihre Firma, als Führungskraft, als Manager und wie sie damit auch das Wissen ihrer besten Mitarbeiter für die Zukunft erhalten. Dazu der Leiter des Bootcamps, Gürkan Ünlü von Ahead End.
Wer versteht, wie man KI richtig einsetzt, der kann natürlich Prozesse beschleunigen, Wissen sichern, Entscheidungen deutlich besser treffen. Gleichzeitig stehen viele Unternehmen aber auch vor der Herausforderung, dass erfahrene Mitarbeiter, gerade die Babyboomer, bald in Rente gehen und ihr Wissen mitnehmen. Das haben so die meisten gar nicht auf dem Schirm. KI bietet hier aber eine wirklich coole Lösung, wie man das Wissen seiner Mitarbeiter aus der Babyboomer-Zeit oder aus der anderen Zeit konservieren kann, bewahren und auch anderen weitergeben kann. Und genau das zeigen wir im Bootcamp, wie man das alles praktisch umsetzt und natürlich nicht nur darüber redet, sondern selber machen, ist die Devise.
Alle Infos und wie genau das Programm vor Ort aussieht, das finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen die Anleger über den Brief eines legendären alten Mannes. Die Rede ist von Warren Buffett. Mehr über den Brief weiß unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja genau, Warren Buffett hat gestern einen ganz besonderen Brief an die Anleger von Berkshire Hathaway geschickt. Es ist sein allerletzter offizieller Aktionärsbrief als CEO und damit ein echtes Vermächtnis nach fast 60 Jahren an der Spitze des Unternehmens. Buffett blickt darin zurück auf sein Leben und seine Karriere, spricht von Dankbarkeit und den Werten, die ihn geprägt haben. Er kündigt an, künftig leise zu werden, also keine langen Reports oder öffentliche Auftritte mehr, die bisher ja fester Bestandteil waren. Einen starken Fokus setzt Buffett jetzt auf sein philanthropisches Engagement. Er wandelt 1.800 seiner Berkshire Class A-Aktien in rund 2,7 Millionen B-Aktien um und spendet diese im Wert von über 1,3 Milliarden Dollar an 4 Familienstiftungen, darunter die Stiftungen seiner Kinder. Die Botschaft im Brief lautet: Investiere langfristig, lerne von guten Vorbildern. Man wird nie perfekt, aber man kann immer besser werden. Mit diesem Abschied unterstreicht Buffett noch einmal, wie sehr er dem Unternehmen und seiner Anlagephilosophie verbunden bleibt. Am Markt wird der Brief als Zeichen für Kontinuität und eine neue Ära bei Berkshire Hathaway gesehen, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass das beliebteste Bier der Welt gar nicht aus dem Bierland Bayern kommt. Aber wie so oft, ein Bayer hat trotzdem seine Finger im Spiel. Herb, kristallklar und süffig, das Bier Pilsner Art. Es ist die beliebteste Biersorte weltweit. Ein Fakt, der manchem Weißbierfreund im Münchner Hofbräuhaus vermutlich die Schaumkrone vom Glas fegt. Zum ersten Mal gezapft und ausgeschenkt wurde es, wie der Name schon verrät, in Pilsen. Heute Tschechien, damals Böhmen. Aber irgendwie geht das Pils dann doch auf die Rechnung der Bayern. Es ist Oktober im Jahr 1842. Im böhmischen Pilsen herrscht Unmut über das alte, obergärige Bier. Trüb, sauer, nicht mehr genießbar. Eine neue Brauerei soll her. Dort will man in Zukunft untergäriges Bier brauen, für besseren Geschmack und längere Haltbarkeit. Aber eines trauen sich die Böhmer nicht zu. Das Brauen selbst. Man braucht Hilfe. Und zwar aus Bayern. Und so reist der junge Josef Groll nach Pilsen, ein Sohn eines Braumeisters, selbst Brauereibesitzer und die neueste bayerische Biertechnik im Gepäck. Untergärige Hefe, kühle Lagerung und helles Malz. Sein Bier, das Urquell, bekommt durch die Mixtur einen besonderen Geschmack. Herb, fein und noch dazu die typisch goldgelbe Farbe. Damals, am 11. November 1842, wird das erste Pils von Josef Groll im Pilsner Gasthof zum Goldenen Adler angezapft. Die Böhmer sind begeistert und bald ist es auch die ganze Welt. Ein Erfolg für Groll und für die Bayern sowieso. Oder, wie es im bayerischen Bierdümpfel wohl klingen würde:
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Friedrich Merz dem alten Udo Jürgens mit seiner eigenen Vita recht gegeben hat. Denn Udo Jürgens hat bekanntlich gesungen:
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss.
Und ja, mit 66 Jahren fing für Merz zumindest ein neues Leben an. Er wurde das, was er immer sein wollte. CDU-Chef. 2022 war das. Man erlebte einen Friedrich Merz, der ganz gerührt war.
Lieber Paul, liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme das Wahlergebnis an. Und ich bin tief bewegt und beeindruckt von diesem Wahlergebnis. Herzlichen Dank.
Dabei war der Weg dahin ein harter und ein langer. Die Geschichte des Friedrich Merz ist die eines politischen Marathonläufers, eines Stehauf-Politikers. Nach einer Karriere als Europaparlamentarier und Bundestagsabgeordneter erlitt er eine schwere Demütigung, als ihm Angela Merkel den Fraktionsvorsitz wegnahm. Er zog sich aus der Politik zurück. 2004 war das. Ihr verzeiht er das bis heute nicht. Aber Friedrich Merz kam zurück nach Jahren in der Wirtschaft mit Anlauf, beziehungsweise mit vielen Anläufen. Erst verlor er gegen Annegret Kramp-Karrenbauer im Rennen um den Parteivorsitz und dann nochmal gegen Armin Laschet. Beim dritten Anlauf wurde er es dann. Viele andere hätten längst die Flinte ins Korn beziehungsweise das Parteibuch in die Tonne geworfen, aber Friedrich Merz erhielt durch. Dass es auch bei der Wahl zum Kanzler zwei Anläufe brauchte im Februar dieses Jahres, das ist auch Teil seiner Geschichte. Der Weg ins Kanzleramt ist für ihn bis zum Schluss kein unsteiniger gewesen. Jetzt feiert Friedrich Merz seinen 70. Geburtstag. Ein von der Amtszeit her immer noch recht junger Kanzler. Wir wollen ihm mit dem Zitat eines Mannes gratulieren, der 16 Jahre lang Kanzler der Deutschen war, Helmut Kohl. Ich will nicht durch den Dienstboteneingang Kanzler werden, die Glocken sollen läuten. So Kohl, nachdem sein erster Versuch der Kanzlerwerdung trotz eines Wahlsiegs gescheitert war. Die Geburtstagsglocken werden heute in jedem Fall für Friedrich Merz läuten. Und so fragen wir ihn:
Hörst du die Glocken von Stella Maria?
Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Hörst du die Glocken von Stella Maria?